Das ist ein kleines Geschäftsfeld, aber da kannst du Dinge ausprobieren, die du dann wieder auf dein großes bestehendes Geschäftsfeld anwenden kannst und wo du einen Ort hast, um Dinge zu lernen und auszuprobieren und auch mal scheitern zu lassen. Wir haben zum Beispiel Nagellack vor, was weiß ich, wie viele Jahren, den Edding Nagellack rausgebracht, und das ist sowas, was halt nicht sehr, sehr gut gelungen ist, das irgendwie groß zu machen. Aber das war für mich so ein, okay, Edding probiert in unterschiedlichen Bereichen was aus und lässt es dann aber auch sein, wenn es nicht funktioniert. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, so ein Mindset mitzubringen.
Hallo Leute, hallo, alles klar. Klar, es ist schon wieder Freitag, es ist nicht diese Bar, es ist Digitale VorreiterInnen, dein Lieblingspodcast zum Thema Digitalisierung von Vodafone Business. Und normalerweise hören wir uns ja am Montag, aber aktuell gibt es auch am Freitag eine Folge. Ich darf nur das Intro sprechen und gleich übergebe ich an meinen lieben Buddy Philipp Westermeier, denn der hat die Franzi Kühne zu Gast. Sie ist CDO bei Edding und die Folge ist entstanden im Zuge der Vodafone Business Lounge. Hört unbedingt rein, worum es da geht. Und ich würde euch ganz gerne an dieser Stelle noch auf die nächste reguläre Folge Digitale VorreiterInnen vorbereiten und hinweisen, denn die kommt am Montag raus und ich habe meinen Lieblings-YouTuber Christian Solmecke zu Gast, ein Anwalt, der fast 1 Million Abonnenten auf YouTube hat und über dieses digitale Videomarketing auf YouTube eine Riesenkanzlei mit aufgebaut hat, mit, ich glaube, knapp 200 Mitarbeitenden. Und ja, wahnsinniges Zeug macht, ist eine tolle Folge geworden. Also am besten jetzt Franzi Kühne und Philipp Westermeier hören und dann Montag gleich nach dem Aufstehen die neue Folge Digitale VorreiterInnen mit mir und Christian Solmecke. Viel Spaß bei der Folge jetzt und bis Montag.
Los geht's, oder?
Los geht's. Ist ja ein Live-Podcast geplant, du kennst das Prinzip, der eine oder andere kennt ja Podcast, jetzt am Ende ist ein Interview und ich versuche das Spannendste aus dir rauszuholen und du musst dich dagegen irgendwie wehren oder verfügbar machen oder...
Wie auch immer, genau.
Wie auch immer, ne? Ich fange mal so an, weil ich davon ausgehe, dass jetzt alle in der Vorbereitung auf diesen Nachmittag und Abend Franzi Kühne gegoogelt haben oder gelesen haben. Du bist jetzt Vorständin bei Edding, also einer Marke für im Wesentlichen Stifte in meinem Kopf. Mhm. Aber es gibt ja schon eine Vorgeschichte. Mal ganz kurz, wie bist du da hingekommen? Du bist, darf man das so hart sagen, auch abgebrochene Juristin.
Genau. Ich habe im Prinzip nur ein Abitur und ein abgebrochenes Jurastudium in meiner Ausbildung und habe während des Jurastudiums meinen späteren Gründungspartner Christoph Bornstein kennengelernt, mit dem ich dann die erste Social Media Agentur in Deutschland gegründet habe, damals 2008. Social Media war damals noch überhaupt kein Begriff für viele Marken, aber sie haben dann verstanden, okay, dieses Twitter, dieses Facebook, was da jetzt auftaucht, das ist irgendwie relevant für uns. Und wir wussten halt, wie so Marken ticken, wie Communities funktionieren und haben uns für dieses ganze aufkommende digitale Thema begeistert und damit so eine Nische abgedeckt, die in Deutschland noch nicht abgedeckt war.
Also die erste wirklich relevante große Social-Media-Agentur, kann man sagen, gebaut.
Nun, also groß waren wir damals nicht. Wir sind zu dritt gestartet und haben dann so, weiß ich nicht, 2 Jahre gebraucht, um auf 20 Leute zu kommen. Aber relevant auf jeden Fall.
Aber am Ende, als ihr das Unternehmen verkauft habt, waren es noch ein paar mehr, oder?
Am Ende oder heute sind es um die 300 MitarbeiterInnen.
Also du, am Ende Gründerin eines 300-Mann-Unternehmens. Das, also hier in der Welt, der Wirtschaftswelt, das wird ja aufgefallen sein, muss man ja so plakativ formulieren. Man muss ja so ein bisschen mal was erklären, so ein Erfolg.
Mein Auto, mein Boot und so, genau. Das ist nicht so meins. Aber ja, es sind 300 MitarbeiterInnen in Berlin und New York. Wir haben das Unternehmen 2015 verkauft an die Omnicom, was so weltweit das zweitgrößte Werbenetz ist und das ist so, klar, also relevant in Deutschland.
Wer jetzt regelmäßig einen OMR-Podcast hört, den ich ja mache, der wird vielleicht wissen, dass ich da regelmäßig nach Zahlen frage und jetzt eigentlich wissen müsste, für wie viele habt ihr diese Firma verkauft? Aber Franzi hat zu mir gesagt, bitte nicht so viele Zahlen heute.
Ja, du bist extrem zahlengetrieben und ich denke mal so, darum geht's doch nicht. Dieses ganze immer
Posing. Wir haben jetzt diese Karte. Also wer möchte jetzt hier diese grüne Karte hot? Wer möchte ungefähres Gefühl dafür kriegen, was Franzi und ihr Team dafür bekommen haben?
Wow. Ja,
gar nicht so viele eigentlich, gar nicht so viele.
Nee, eben, weil es nicht relevant ist. Es interessiert keine Sau, was ich auf dem Konto habe, wofür die Firma verkauft worden ist. Es ist relevant, wie groß ist die jetzt und was machen die und welche Kunden hat diese Firma und was mache ich eigentlich heute?
Sag mal ein paar Kunden, für diese Firma
so hatte. Also so der größte Startkunde, mit dem wir so den Durchbruch hatten, war die Lufthansa 2017 oder 18. Die haben uns als Lead-Agentur in Deutschland eingesetzt für diesen ganzen Bereich Social Media und das war so der größte Startkunde in dem Bereich. Wir haben den Deutschlandstart von Netflix begleitet. Wir haben für E.ON eine neue Konzerneinheit aufgebaut und es sind Kunden aus unterschiedlichen Branchen, Automobilbranche, also alle möglichen Bereiche.
Okay. Warum habt ihr euch entschieden, das Unternehmen zu verkaufen?
Wir wollten international größer und schneller wachsen. Und das war so der Gedanke dahinter, halt diese Geschwindigkeit draufzukriegen und natürlich das Netzwerk international zu haben, damit wir auch da relevant sind.
Und dann hast du es eine Weile gemacht in der neuen Struktur.
Genau.
Und dann aber gemerkt, das ist nicht mehr deins?
Nun, ich habe für diesen Prozess, dass es nicht mehr meins ist, ziemlich lange gebraucht, weil wenn du so eine Agentur aufbaust und so ein Unternehmen aufbaust, dann hängst du da dran wie an einem Kind irgendwie. Und ich habe mich dann so ein Jahr damit beschäftigt, soll ich jetzt rausgehen oder soll ich irgendwie bleiben oder anders bleiben? Und das waren so die Fragen, die ich mir da gestellt habe. Und mich dann entschieden, es ist irgendwie besser rauszugehen, aus diesem Gründertrio rauszugehen und so die Neugier auf, was gibt's denn da draußen noch, die war dann halt stärker. Und dann habe ich mich entschieden, TLGG zu verlassen. Das war im Februar 2020.
Okay, also für alle die sich dann doch für Zahlen interessieren, ich mache jetzt mal kurz die Zahlenübung hier. Franzi muss da ja nichts zu sagen, aber ich dachte, ich habe kurz im Kopf gerade, während du sprachst, überlegt, was kann man dazu sagen, weil sie doch ein paar das wissen wollten. Das ist ja eigentlich ein Markenzeichen, dass wir kriegen Zahlen raus. Also 3, 4 richtig große Kunden zum Zeitpunkt des Verkaufs, irgendwie vielleicht so 100 Leute, dann nachher noch mehr. Da ich leite jetzt mal so aus dem Bauch heraus her, vielleicht einen Umsatz gehabt damals von so 12 bis 15 Millionen, wäre jetzt mein Gefühl. Man kriegt ja auch da in so einer, in dem Bereich für Agenturen, 2 Mal Umsatz immer kriegen, glaube ich, so. 2, 2,5 Mal Umsatz. Also ich hätte jetzt getippt, Exit-Erlös zwischen 25 und 45 Millionen.
Ich habe gerade die letzten paar Sekunden so abgeschaltet. Wir haben, als wir diese Firma verkauft hatten, wir hatten noch so Gesellschafter drin und haben uns dann so unterhalten, wie ist eigentlich die Kommunikation um den Verkauf? Und auf die Frage, na, wie viel habt ihr denn bekommen, haben wir als Standardantwort definiert, nicht wie viel habt ihr denn bekommen, sondern seid ihr jetzt Millionäre oder irgendwas? Und dann haben wir immer gesagt, ja, schön wär's. Und schön wär's ist jetzt meine Standardantwort auf so solche Fragen.
Schließen wir das Thema ab. Dann hast du eine Weile, als du da raus bist, Pause gemacht, glaube ich, dich ein bisschen...
Nee, das hat ja nicht funktioniert, weil, also ich habe bewusst Februar 2020 gesagt, weil wir erinnern uns, da kam die Pandemie in Deutschland an und dann wurde aus meinen Plänen, die ich mir so gemacht habe, nämlich erstmal so eine Weltreise zu machen mit meiner Familie, die wurden alle zunichte gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt hier Toastbrot backen und ich habe gelernt, wie man sich Sommersprossen schminkt und all sowas. Das habe ich dann durchgespielt, dieses Level. Und dachte mir dann, okay, jetzt muss ich mal wieder irgendwie was für den Kopf machen und habe mich dann entschieden, ein Buch zu schreiben und alle diese frauenrelevanten Fragen, die so von den Medien gestellt werden, einfach mal Männern zu stellen und habe dann während der Pandemie da gesessen und Heiko Maas im Videointerview gehabt und habe ihn dann gefragt, was er denn eigentlich so gerade anhat oder ob er es nur so weit gebracht hat, weil er ein Mann ist, ob er in so Männerrunden auch ernst genommen wird oder eher nicht so und habe dann darüber ein Buch geschrieben und das dann im Jahr 21 rausgebracht und das wurde dann zum Bestseller, was mich sehr gefreut hat.
Oh, Glückwunsch. Also das heißt Spiegel Bestseller.
Absolut.
Auch da muss man sagen, das ist ein Fachbuch.
Jetzt rechnest du wieder.
Dafür bekommen? Ich teile nur Informationen. Also mit Büchern Geld verdienen kann man eh nicht. Außer man ist jetzt irgendwie wirklich Herr Precht oder irgendwie ganz erfolgreich in einem bestimmten Bereich.
Fällt dir eine Frau ein?
Bitte?
Fällt dir eine Frau ein? Nehmen wir.
Doch, es fällt mir eine Frau ein, aber nicht, also Maya Göppel vielleicht. Ist, glaube ich, auch mit, das dann lohnt es sich mit bei Fachbüchern, aber sagen wir mal, ist trotzdem schwierig. Also die beste Liste nach meinem Wissen, hier, ein bisschen zum Mitnehmen, nach meinem Wissen braucht man so 10.000 Verkäufe in Summe, das sind dann meistens so 3.000, 4.000, 5.000 Verkäufe in den ersten Wochen, dann schafft man doch die Liste drauf. Ist so Die Einschätzung.
Also das Buch ist mittlerweile in der 5. Auflage. Und ich weiß gar nicht, ob ich drüber sprechen darf. Darf ich? Da?
Nee. Das stimmt.
Ja, aber 5. Auflage sagt ja schon genug. Ja. Also es wurde sehr oft nachgedruckt. Aber
es wird ja meistens so, die erste Auflage ist 10.000 meistens. Oder häufig habe ich so. Bei mir war das so. Meins wurde auch nicht nachgedruckt.
Nee, alles liegt dabei. Sorry. Ja.
Aber das heißt, du hast jetzt irgendwie, ich nehme an, dann auch 10.000 beim Anfang, also habe ich so gelernt, sei so üblich. Und wenn es dann gut läuft, wird nachgedruckt, bei dir 5-mal, dann sind es jetzt vielleicht 50.000 und dann bist du auch, ich habe es eine Woche geschafft auf diese Liste und du warst da wahrscheinlich mehrere Wochen drauf, ne?
20
Wochen. Mhm. So, das ist der Unterschied. Deswegen stelle ich die Fragen und sie gibt die Antworten. Ja. Lass mal zu dem Buch kommen. Also, was ist dir als Antwort oder als Austausch, mit wem ist dir noch im Kopf so, sag mal, ein paar Männer, die dir so besonders interessante Sachen gesagt haben?
Also Gregor Gysi, von dem habe ich sehr viel Informationen rund um alles bekommen und der ist ja auch wahnsinnig charmant. Also mit Gregor Gysi sich zu unterhalten, das war unglaublich toll im Vergleich zu Joe Keser. Mit dem hatte ich kein Videointerview, sondern so ein echtes Zusammentreffen, was in der damaligen Zeit mit der Pandemie so eine Besonderheit war. Und
also, dem ehemaligen Siemens-Chef, ne?
Genau, Joe Keser damals verantwortlich für mehrere 10.000 MitarbeiterInnen bei Siemens. Und der sitzt so vor dir und strahlt echt Macht aus. Also wie er schon da sitzt und so. Und da dachte ich mir, krass, also den jetzt zu fragen, Herr Keser, fühlen Sie sich in Ihrer Rolle als Vorstandsvorsitzender bei Siemens eigentlich immer ernst genommen? Das war so, also ich habe mich richtig geschämt, ihn das zu fragen. Und da ist mir erstmal aufgefallen, krass, dass Journalisten und Journalistinnen mich sowas völlig unreflektiert fragen und sich noch nicht mal schlecht dabei fühlen. Und da dachte ich mir, krass, das fühlt sich irgendwie...
Was hat er gesagt?
Er war überrascht. Also da habe ich schon gemerkt, da kam so ein bisschen Bewegung in sein sonst sehr ernstes Gesicht. Aber er war überrascht und hat dann natürlich so eine wahnsinnig seriöse Antwort gegeben. Also total abgeklärt, wie er halt auch so als Manager ist. Also den da irgendwie so aus der Reserve zu locken, ist sehr, sehr schwierig. Aber da hat er schon, war schon so ein bisschen irritiert, auch über so ein paar andere Fragen.
Also ich kann zu Joe Keser noch eine Anekdote beifügen. Er ist nämlich am Sonntag, jetzt kommenden Sonntag, Gast im OMR-Podcast. Ich habe gerade vor ein paar Tagen mit ihm aufgenommen, remote, wohlgemerkt. Und er ist ja auch nicht mehr Siemens-Chef. Mhm. Aber er hat zu allem wirklich was zu sagen, auch sehr ausführliche Dinge zu sagen. Mhm. Aber wirklich gute Meinung. Und hört es euch selber an. Am Sonntag im OMR-Podcast. Joe Keser, ja. Da gibt auch einen Artikel im Manager-Magazin, wo steht, dass, wenn er mit der Kanzlerin unterwegs war, dass immer die Kanzlerin und die restlichen Manager auf ihn warten mussten.
Ja, passt zu ihm.
Okay, das ist noch eine andere Person, noch eine andere. Also Keser, Gysi, aber es waren nur Männer, ne?
Es waren ausschließlich Männer, ja, klar, ja. Weil Frauen kriegen die Fragen ja zuhauf gestellt und kennen da so ihre Standardantworten drauf. Aber die Männer sind halt dann zum Teil gar nicht gewohnt, dass es solche Fragenkomplexe gibt zu dem Thema Vereinbarkeit. Wie ist es eigentlich so? Wie läuft der Alltag mit Kindern? Wer passt wann auf die Kinder auf? Solche Fragen dann mal zu beantworten. Ist man so als gestandener Manager gar nicht gewohnt. Oder auch so Politiker haben sich mit solchen Fragen so ein bisschen bedeckt gehalten. Aber wenn man dann so nachbohrt, merkt man, dass bei allen eine Frau dahinter steht, die ihr wahrscheinlich so stillschweigend vereinbart haben, dass sie untereinander sich so aufteilen. Und das nie eine Frage gewesen ist, dass die Männer Karriere machen und die Frauen zu Hause sind und Kinder
Du bist betreuen. Ja nicht erst jetzt mit dem, also in diese Männerwelt eingebrochen, nicht mit durch dieses Buch zunächst, sondern deine, neben der Agentur, stelle ich zumindest, oder habe ich so gelesen, größte Erfahrung mit der männerdominierten Businesswelt ist ja, dass du die erste weibliche Aufsichtsrätin eines börsennotierten Konzerns warst.
Nur die jüngste. Also Frauen gab es da schon, aber ich war die jüngste Aufsichtsrätin in Deutschland. Die jüngste weibliche Aufsichtsrätin.
Okay. So. Okay. Wie alt warst du?
34.
Und das war bei Freenet?
Das war bei der Freenet, genau.
Bist du da noch?
Nee, ich bin dieses Jahr rausgegangen.
Okay, also weil das dann nach so und so vielen Jahren dann irgendwann ist das dann die Periode vorbei, oder?
Genau, also da kann man sich dann überlegen, tritt man neu an oder lässt man es bleiben.
Was trägst du so? Mittlerweile hast du ja verschiedene Mandate, glaube ich, ne?
Genau, ich bin noch bei der Württembergischen Versicherung und mache Beiratsarbeit bei unterschiedlichen Unternehmen. Und ich habe gemerkt, dass so Aufsichtsratsarbeit schon sehr oben drüber schwebend ist und so dieses ganze operative Mitberaten dann auch mal stärker reingehen, das ist eher so mein Ding, als so an der Oberfläche zu bleiben und Geschäftsberichte zu lesen, Bilanzen und so. Dass da mir so der Austausch fehlt und wirklich da mitzuarbeiten.
Kann man da viel bewegen, also in solchen Rollen?
Für mich eben nicht. Also deswegen ist es so nicht die Art, wie ich gerne arbeite. Wenn ich das so vergleiche mit der Beiratsarbeit in anderen Unternehmen, liegt mir das näher und ist für mich interessanter, weil es andere Fragestellungen gibt, die im Beirat besprochen werden. Und so ein Aufsichtsrat bringt unglaublich viele Formalitäten mit sich und unglaublich viele rechtliche, sehr enge Handlungsspielräume. Das ist mir viel zu begrenzt. Nee.
Okay, jedenfalls gab es dir dann nach dem Buch und nach sozusagen deinem Ausscheiden aus der Agentur und dann während der Corona-Pandemie die Chance, wieder was Operatives zu machen, korrekt?
Genau, also ich hab dann halt so ein paar Gespräche geführt und mir so angeguckt, was liegt denn da so und wer spricht mich so an, ohne jetzt aktiv zu suchen, weil ich dachte nicht, dass ich jetzt irgendwie schnell wieder arbeiten muss, sondern wollte halt mal so gucken, was da so draußen ist und habe dann im Sommer 2020 mit Per Ledermann gesprochen. Das ist der Vorstandsvorsitzende von Edding und auch der Sohn des Gründers. Und mit dem war das Gespräch so unglaublich angenehm. Edding, Familienunternehmen, finde ich total spannend, weil sehr wertegetrieben, sehr kulturgetrieben. Und sie haben sich zum damaligen Zeitpunkt kurz vor so einer sehr großen strategischen Veränderung befunden. Und er hat mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen kann, CDO zu werden.
CDO?
CDO, genau.
Chief Digital Officer.
Genau.
Was auch da bei denen im Vorstandsrang dann ist?
Das gab es bisher noch nicht. Also das ist so eine neu geschaffene Position. Und da dachte ich mir, cool, das klingt irgendwie spannend, Edding zu digitalisieren von diesem Stifteunternehmen hin zu was in der digitalen Welt funktioniert, wo es zum einen darum geht, natürlich so Online-Verkauf, wie funktioniert sowas, also der ganze Bereich E-Commerce, aber auch wie kriegt man so eine große Transformation von einem Unternehmen hin und wie kann man da neue Denkweisen, also das ganze Thema New Work etablieren.
Also, wenn ich mir jetzt überlege, so Stifte, digitalisieren ist jetzt ja gar nicht so einfach. Also, was heißt denn Digitalisierung von Stiften? Aber E-Commerce verstehe ich, dass man die dann verkauft direkt über einen Webshop oder so? Oder über Amazon vielleicht?
Ja, genau. Also dieses ganze Third-Party-Webshop spielt da eine Rolle. Aber auch wie also wo dieses ganze Thema Consumer-Centricity, wo sind die Konsumenten, den Konsumenten in den Mittelpunkt der Unternehmung zu stellen, ist ja so ein zentrales Element, was du brauchst, um eben digital zu funktionieren. Und deine Unternehmung nicht darauf auszurichten, welche Produkte hast du, sondern für wen machst du diese Produkte und wo sind diese Menschen? Und da ist häufig die Antwort natürlich digital. Also brauchst du da schlaue Antworten auf alle Kanäle abgedeckt, wo sich die Menschen befinden, die deine Produkte konsumieren. Mhm. Und das ist so der Ausgangspunkt, das in den Mittelpunkt der Unternehmung zu stellen. Und was bedeutet das dann für die Mitarbeiterschaft, die halt 60 Jahre lang gewohnt sind, hierarchiegetrieben zu arbeiten? Das heißt, da oben sitzt Herr Edding und Herr Ledermann und sagen, so und so sieht's die nächsten Jahre aus. Das ist das, wo wir hin müssen. Macht. Und die dann halt mit sehr klaren Ansagen machen und so arbeiten. Das muss halt verändert werden in der Welt, auf die es nicht mehr alle Antworten gibt.
Die sitzen ja außer von Hamburg, ne? Die Firma?
In Ahrensburg, genau.
In Ahrensburg, so ein bisschen in so einer kleinen Stadt. Und dann machen die das alles schon seit zig Jahren und dann kommst du da an und ich kann mir nicht vorstellen, dass die so auf dich gewartet haben, da die ganzen Leute.
Nun, also so die Ankündigung, die Erwartungshaltung an uns als CDO war schon sehr, sehr groß.
Okay.
Weil wir im Prinzip die Antwort sind auf alle Fragen, die sie in den zwei Jahren Transformation, die sie schon hinter sich gebracht haben, nicht gefunden haben. Und dann wurde immer gesagt, na ja, das Thema, wenn die CDOs erst da sind, dann wird es bearbeitet. Das ganze Thema Daten, das ganze Thema IT-Infrastruktur, was brauchst du dafür? Auch bestimmte HR-Themen und Führungsthemen. Und also der Berg war schon sehr groß, deswegen würde ich nicht sagen, die haben nicht auf uns gewartet, sondern eher, wir sind die Antwort auf alle unbeantworteten Fragen. Und das ist ja auch eine falsche Annahme.
Wir, das musst du kurz erklären, weil du bist nicht alleine, sondern du hast dich dann entschieden, diesen Job, ne, außerhalb von Berlin in Ahrensburg, sozusagen mit jemandem gemeinsam zu machen.
Genau, also nach diesem Gespräch mit Per habe ich mir überlegt, okay, ich kann mir nicht vorstellen, in so einen Konzern reinzugehen, den ich nicht kenne. Wie fühlt sich das an? Ich habe keine Antwort darauf und habe da irgendwie so ein Störgefühl gehabt und ihm das dann ein Jahr später, als die Suche konkret wurde, auch mitgeteilt und sagte ihm, können wir nicht mal ein Probeprojekt im Vorstand machen? Kannst mich nicht als Freelancerin für eine bestimmte Zeit dazu holen? Gibt's irgendwie Möglichkeiten? Denk doch mal kreativ drüber nach. Und ich dachte mir, der ruft eh nie wieder an. Und dann rief er ein paar Tage später wieder an und sagte, ey, kannst du dir das vorstellen, Tandem zu machen? Und da dachte ich mir, Tandem, das ist die Idee, wie ich gerne arbeiten will. Also ging es darum, jemanden zu finden, mit dem ich in Vorstand als Tandem gehen kann und diese CDO-Rolle einnehmen kann. Habe dann verschiedenste Kandidatinnen aus dem Prozess kennengelernt und habe da aber auch gleich gemerkt, oh Gott, das muss menschlich echt matchen, weil so Tandem, in Tandem zu arbeiten, ist im Prinzip wie zusammen gründen oder eben wie verheiratet sein. Und deswegen muss es menschlich passen. Und das hat alles nicht gepasst. Deswegen habe ich in meiner Verzweiflung meinem ehemaligen Gründungspartner von TLGG eine WhatsApp geschrieben und gefragt, ey, hast du Bock auf Vorstand Edding mit mir zusammen im Tandem? Und er schrieb zurück, ja klar. Und dann war das so, okay, cool, Haken dran. Und dann haben wir da halt im März 22 angefangen zu arbeiten.
Und ist das dann so Tandem, ihr habt eine gemeinsame E-Mail-Adresse und ja.
So fing es an. Also das war der Anfang, eine gemeinsame E-Mail-Adresse und noch unsere persönlichen E-Mail-Adressen. Das war alles viel zu viel Chaos. Wir haben dann gesagt, wir machen jetzt nur noch wir beide und versuchen uns jetzt mehr und mehr darauf aufzuteilen, welche Themen übernommen werden.
Wie heißt die jetzt? Ja, heißt die Franzi und...
Nee, Fibo. Bontam, also Bo und Fi, Frenzy, Anfangs- und Endbuchstaben, also sind wir Fibo.
Fibo, okay. Fibo, und das ist dann, seid ihr dann beide und ihr habt dann so Arbeitszeiten aufgeteilt, der eine macht dann...
Ja, schön wär's. Da sind wir noch nicht, das ist in der Theorie immer total einfach, in der Praxis haben wir jetzt so ein halbes Jahr vollzeitnah gearbeitet.
Beide?
Ja. Also so.
Geile Deal für Edding, euch da
total,
beide zu bekommen.
Total, total. Man weiß es vorher nicht und das war dann halt so. Aber wir haben schon viel, viel mehr gearbeitet, als wir dachten, was aber auch okay ist in so einer Onboarding-Phase in einem Konzern, dass du nicht zu viele Menschen damit beschäftigst, erstmal Dinge zu lernen und die nicht weiterzubringen. Und jetzt versuchen wir uns nach Zeiten aufzuteilen. Also Ziel ist es, dass wir Dienste bis Donnerstag parallel arbeiten können und für alle erreichbar sind und Montag und Freitag irgendwie abwechselnd frei machen. Also mein persönliches Ziel ist, so eine 3-4-Tage-Woche zu haben und dann halt so andere Sachen noch machen zu können.
Was sind jetzt so innerlich die größten Projekte, also nochmal die Digitalisierung bei Edding, die jetzt gerade angeht? Also es klang ja so ein bisschen gerade durch, ihr macht irgendwie Verkauf auf Marktplätzen oder Third-Party-Plattformen im Internet. Was sind noch so Themen, wo du sagst, das gehört jetzt zu meinem Job, das zu lösen, das sind so die Herausforderungen oder Themen, mit denen ich mich gerade beschäftige?
Also überhaupt diesen Bereich Consumer Centricity auch ins Business zu integrieren. Was heißt das dann für die einzelnen Business Units? Was müssen die ändern? Und das alles immer unter diesem, du lässt bei so einer Transformationsphase von einem Unternehmen eigentlich die Units, die stabil laufen, die Geld reinbringen, lässt du unangefasst. Das sollte zumindest das Ziel sein, dass das normale Business weiterläuft und du anfängst im Kleinen Dinge auszuprobieren an entweder Bereichen, die neu sind oder die nicht laufen, sodass du da dann immer andockst mit unterschiedlichen entweder Arbeitsweisen oder mit unterschiedlichen oder anderen Geschäftsmodellen und das irgendwie versuchst, anders zu denken, anders zu besetzen und da eben im Kleinen zu transformieren und zu verändern. Und das sind so gerade unsere Schwerpunkte, in welchen Bereichen wollen wir erste Schnellboote bauen, die sowas ausprobieren. Und darüber liegt immer so dieser Layer von, du hast eine HR-Abteilung, wie ist die gerade aufgebaut? Gibt es ein gemeinsames Führungsverständnis? Gibt es Führungsprinzipien? Edding hat vor 2 Jahren gesagt, jetzt arbeiten wir alle agil. Und was heißt agil arbeiten im Alltag? Wie ist jetzt die Phase von 2 Jahren angekommen? Und sowas eben zu bewerten. Und
sag mal, noch operativer für jetzt so einen Typen, der versucht, so ganz konkret zu verstehen, also woran oder ein Geschäftsfeld, das ihr gerade versucht zu verändern, was macht ihr neu?
Also wir sind vor, ich glaube, 4 Jahren mit Edding Tattoo gestartet.
Edding Tattoo?
Genau, also haben einen Tattoo-Shop in Hamburg aufgemacht, war vor 3 Jahren, kurz vor der Pandemie. Und so dieser ganze Tattoo-Bereich, wie kriegst du das erstmal so an die Zielgruppe, die du erreichen willst? Wer ist überhaupt die Zielgruppe, sowas herauszufinden?
Also Tattoo-Studios, die das dann kaufen, die Tinte?
Genau, also es geht bei Edding ja immer um Tinte und um permanente Tinte. Und deswegen war Tattoo ein naheliegendes Geschäftsfeld, was zu besetzen ist. Und diese Positionierung, du gehst in einen Tattoo-Laden, der halt nicht wie die meisten Tattoo-Läden schwarz verhangen ist und du weißt nicht, was da drin passiert. Und wenn die Tür aufmacht, das ist alles irgendwie strange, sondern halt, das ist ein offenes Studio, das ist weiß, das ist sehr, sehr einladend für Menschen, die, wie ich, noch nie irgendwas mit Tattoos zu tun hatten, aber dass man so einen Ort hat für die Leute, die sich in so eine Szene überhaupt nicht, noch nie begeben haben. Und das ist so die Zielgruppe von Edding Tattoo, also so dieses sehr nahbare.
Also, dann macht ihr auch selber Läden auf.
Also wir haben ein Studio in Hamburg,
genau. Aber nur eins bislang?
Genau, es gibt ein Studio in Hamburg.
Aber soll mehr werden?
Klar, also es geht natürlich immer um Ausbau und wie kannst du das, das, was du da ausprobierst, die Prozesse, die du da ausprobierst, auch eben, da geht es ganz viel auch noch um Tintenentwicklung und wie funktioniert sowas, wie kannst du das halt größer denken? Und das ist aber genauso ein Ort, wo Dinge ausprobiert werden können, wo Sachen getestet werden können, was funktioniert, wie sprichst du die Leute an, welche Kanäle musst du bedienen, wie sieht die Kommunikation auf den Kanälen aus, und im Hintergrund natürlich so Tintenentwicklung und aus dieser Entwicklung von den Leuten, die es gerade anwenden, nämlich die Tätowierer, zu lernen, was musst du an der Tinte verändern. Und das meine ich mit diesen kleinen Orten, das ist ein kleines Geschäftsfeld, aber da kannst du Dinge ausprobieren, die du dann wieder auf dein großes bestehendes Geschäftsfeld anwenden kannst und wo du einen Ort hast, um Dinge zu lernen und auszuprobieren und auch mal scheitern zu lassen. Wir haben zum Beispiel Nagellack vor, was weiß ich, wie vielen Jahren, den Edding Nagellack rausgebracht und das ist sowas, was halt nicht sehr, sehr gut gelungen ist, das irgendwie groß zu machen. Aber das war für mich so ein, okay, Edding probiert in unterschiedlichsten Bereichen was aus und lässt es dann aber auch sein, wenn es nicht funktioniert. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, so ein Mindset mitzubringen.
Ich habe, um dich jetzt möglichst wenig nach Zahlen zu fragen, mir das selber angeguckt, also Edding, wer sich das fragt, sind ungefähr so 130 Millionen Euro Umsatz, die Firma.
Da 150.
150. Mhm. Das ist von Wikipedia. Ja, genau. und 700 Leute ungefähr?
750.
750.
Ja. Wikipedia. Jetzt bin ich durch mit Zahlen.
kann man die Firma, sag mal, das ist ja schon ein größeres Unternehmen dann, drehen mit so kleinen Projekten, sagen wir mal, die jetzt ein Tattoo-Studio in Hamburg,
Nagellack? Nein, natürlich Nagellack, nicht. Natürlich nicht. Du kannst die gesamte Unternehmung mit solchen Sachen nicht drehen. Aber wie ich gerade schon versucht habe zu beschreiben, es geht um dieses Ausprobieren von neuen Sachen und das Ausprobieren von neuen Arbeitsweisen, was du dann wieder auf unterschiedlichste Bereiche, Edding hat einen sehr großen Industriebereich, wo es dann darum geht, Stifte zu verkaufen, die auf in Laboren funktionieren und steril sein müssen oder auf Reifen von irgendwelchen Autos im Automobilbereich. Also dieser Industriebereich ist wahnsinnig groß. Aber auch da müssen natürlich Innovationen passieren. Und auch da, wenn ein Geschäft in irgendeiner Weise rückläufig ist oder sich irgendwie immer wieder verändert, brauchst du Menschen, die auf diese Veränderung vorbereitet sind, auch wenn sie noch nicht wissen, was die Veränderung ist. Und das ist halt das, was in die Unternehmung gebracht
wird. Also erstmal so ein bisschen das sozusagen ja vormassieren, bevor dann eigentlich überhaupt klar ist, worauf stellt man uns ein, erstmal schon, dass alle die richtige Konstellation haben, auf das zu reagieren zu können, was dann kommt.
Genau.
Okay. Das ist ja sehr vorausschauend. Ich meine, weil ich habe jetzt gar nicht so das Gefühl gehabt, dass Edding so massiv vor einer Disruption bedroht ist. Also es ist jetzt ja nicht so, dass irgendwie jetzt Google oder Facebook oder irgendwelche Digitalfirmen Stifte machen würden oder dass irgendwie der Stift ersetzt wird. Also in Teilen, aber so massiv nicht.
Naja, aber wir merken ja alle, wie sich die Arbeitswelt ändert. Also es wird nicht erst seit der Pandemie weniger im Büro gearbeitet. Es werden so Flip Chalkboards oder Whiteboards, wo man ranschreibt, weniger benutzt. Es wird durch digitale Möglichkeiten einfach verändert. Und wie reagiert Edding auf genau solche Veränderungen, die ja letztendlich geprägt davon sind, wie verändert sich die Arbeitswelt von uns allen? Was erwarten wir von einem modernen Büro? Was erwarten wir von einem modernen Workshop? Wie sieht sowas aus?
Neben den Fragen, die sich bei Edding stellen, es gibt ja noch eine andere Thematik, die dir, glaube ich, sehr am Herzen liegt, wenn man dich jetzt auf den verschiedenen Kanälen verfolgt, Instagram und LinkedIn und Twitter und so, dann engagierst du dich sehr stark für dieses Thema Diversity. Gab es irgendwie einen Anlass oder einen Auslöser, weshalb dir das so wichtig ist?
Das war tatsächlich die Freenet. Also als ich in diese Aufsichtsratsrolle gekommen bin, dachte ich mir wirklich, ah cool, jetzt kriege ich hier Öffentlichkeit und kann endlich mal über Unternehmerinnentum reden und warum Diversität wichtig ist und so alle Themen, die mich halt so beschäftigt haben und was ich über paar Jahre Agentur führen und aufbauen und mit Unternehmen arbeiten, die sich in Transformation befinden, gelernt habe und das so rauszubringen. Und dann wurde ich halt immer nur so diese komischen Fragen gefragt, wer jetzt gerade auf die Kinder aufpasst und ob ich mit den Schuhen auch zur Aufsichtsratssitzung gehe und sowas und dachte mir, das ist irgendwie strange. Das war so der eine Grund und der andere Grund war, bevor ich, also bei TLGG habe ich mir die Welt so gemacht, wie sie für mich passt und wie ich auch denke, dass sie für die Gesellschaft passt. Also völlig isoliert eigentlich von dem, was so in der Gesellschaft stattfindet. Und ich konnte nicht verstehen, dass wir eine Frauenquote in Deutschland brauchen, weil man kommt doch weiter durch Leistung und durch das, was man schaffen kann und was man geschafft hat. Und musste dann feststellen, auch durch diesen Freenet-Moment und da mal rauszugehen aus meiner Berliner Bubble, nee, so ist es gar nicht. Also Unternehmen haben immer wieder diese Problematik, dass Frauen in bestimmte Positionen einfach nicht kommen, weil dann dort Männer in den meisten Fällen sitzen, die dann wiederum diejenigen befördern, die ihnen irgendwie näher sind und so
also man
berechenbarer
braucht,
sind.
Man braucht die Frauenquote, sagst du schon.
Leider, ja. Also ich bin dahin gekommen, dass wir diese Frauenquote als Krücke brauchen, um so eine bestimmte Position zu kommen, wo es einfach mehr Frauen in diesen Spitzenpositionen gibt, wo sich dann automatisch eine Kultur ändern kann. Die kann sich aber nicht ändern, wenn kein natürlicher Impuls da ist. Und deswegen braucht es diese blöde Regelung von jetzt habt ihr mal ein paar Frauen, damit überhaupt da was in Gang kommen kann.
Du hast ja auch so ein bisschen ein Problem mit dem Namen Thomas, ne?
Ich habe überhaupt kein Problem mit dem Namen Thomas, ist mir ziemlich egal, aber es gibt diesen Thomas-Kreislauf, dass immer noch heute mehr Leute im Vorstand sitzen, die Thomas mit Vornamen heißen, als Frauen insgesamt.
Das ist so abgefahren.
Das Abstruse also, ist, dass...
Also nochmal zur Sicherheit, also es gibt mehr Menschen in deutschen Vorständen, die Thomas heißen, als Frauen.
Ja. das Erstaunliche ist, jetzt kam ein neuer Bericht von der Allbright-Stiftung heraus, Vorstandsvorsitzende in Deutschland heißen überwiegend Christian und auch da gibt es mehr Christians als Frauen insgesamt, die Vorstandsvorsitzende sind. Und das ist schon ganz schön krass, so ein Zustand.
Ja, aber kriegt man das nicht eigentlich besser geheilt oder zumindest langfristig, wenn man noch früher anfängt? Also meine Gedanken dazu sind zu der Quote... ist wahrscheinlich eine kurzfristige Lösung, aber eigentlich eine richtige Umkehr kriegt man doch erst dann hin, wenn man sozusagen bei jungen Menschen anfängt, die dann irgendwie 12, 13 sind und versucht oder 16, 17 vielleicht.
Viel früher. Oder schon früher. Im Kindergartenalter fängt es an. Also da gibt es bestimmte Studien, die sagen, da wird es schon geprägt, welche Rollenbilder man so im Kopf hat. Und letztendlich geht es ja immer um so die Stereotypen, diese typische Art zu denken, die jeder von uns hat, das eben aufzubrechen und nicht danach zu handeln, sondern im Sinne von was Größerem zu handeln. Also darum geht es ja. Und das ist sehr, sehr geprägt. Durch klassische Stereotypen.
Aber wie kriegt man das verändert? Also ich meine, das ist ja schon eine volkswirtschaftlich wichtige Frage, weil am Ende brauchen wir in Deutschland ja gute Menschen, also intelligente Menschen, darauf basiert unsere Volkswirtschaft. Wir haben ja kein Gas und so wissen wir jetzt ja und kein Öl. Deswegen haben wir nur so intellektuelle Kapazitäten. Und es ist ja schon auch krass, dass viele davon einfach brach liegt, weil halt dann die Frauen zu Hause sind oder irgendwie die es nicht nutzen. So, insofern ist schon wirklich, finde ich, eine makromäßig sehr spannende Frage, wie kriegt man das hin? Aber wie kriegt man es denn hin?
Ich glaube, dass das da anfängt, wirklich bei den Kindern und bei den, so der Kindererziehung. Und dafür musst du an die Pädagogen und Pädagoginnen ran, die für dieses Thema sensibilisiert werden müssen. Also wenn du jetzt im Bereich Diversität Antworten suchst, musst du dort ansetzen, dass die zumindest anfangen, darüber nachzudenken und ausgebildet werden. Und das ist der Schlüssel dazu, dass da eine Generation ranwachsen kann, die halt anders sozialisiert ist. Weil du kriegst es natürlich mit von zu Hause. Und da kann jeder Einzelne von uns was tun, wenn du das natürlich so vorlebst, wie soll sich das anders fortpflanzen, wenn du dieses klassische Modell hast, die Frau ist zu Hause und für die Kinder verantwortlich, arbeitet vielleicht 20 Stunden maximal und der Mann ist immer unterwegs und macht Karriere. Wie willst du das den Kindern vermitteln, dass das auch anders gehen kann? Deswegen musst du ja das Thema auch zu Hause auf die Agenda setzen und im Idealfall vorleben. Nur so kann sich was ändern.
Also ich meine, du schreibst ja auch viel über Vorbilder und Leadership oder postest oder tweets darüber. Wer ist denn für dich so jemand, wo du sagst, daran orientierst du dich? Gibt es da irgendwie eine Person, eine Frau vermutlich?
Nö, brauche ich nicht. Also ich bin da so für mich sehr, sehr klar, wie ich das Thema haben will und bin wahrscheinlich da geprägt von meiner Sozialisierung. Meine Oma hat immer gearbeitet, meine Mama hat immer gearbeitet, meine Eltern beide selbstständig. Also ich habe dieses Mindset schon mitgekriegt und bin halt lange davon ausgegangen, das ist selbstverständlich. Und als ich dann da rausgekommen bin in diese Welt, habe ich gemerkt, oh, es ist überhaupt nicht selbstverständlich, sondern da existieren ganz andere Prägungen. Und das ist das, wo man ansetzen muss und wo sich jeder auch hinterfragen muss.
Erzähl mal was von den größten Widerständen, die du da jetzt erlebt hast bei Edding. Also auch gerade, wenn man da so reinkommt mit so einem Ansatz und als jemand, der solchen Gedanken anhängt, stelle ich mir nach wie vor, das ist da in Ahrensburg jetzt nicht so ganz einfach.
Es ist in bestimmten Bereichen nicht einfach. Aber du hast bei Edding zum Glück, und das ist auch so die Basis, eine sehr offene Kultur, weil du ein Familienunternehmen hast, was die Familie im Fokus hat. Das heißt aber auch, so wertegetrieben zu sein, immer daran zu denken, so das Geschäft für die nächsten Generationen zu entwickeln. Auf der anderen Seite hast du auch diese Familie als Ort, der Liebe und des Rückzugs, womit du Familienunternehmen ja dann irgendwie so in diesem Mindset vergleichen kannst. Und deswegen ist es sehr schwierig, da an solche Punkte Veränderungen reinzubringen, weil du sagst, ihr müsst euch verändern und ihr müsst was anders machen. Und damit manchmal, wenn du es nicht vorsichtig machst, sagst, du musst dich verändern als einzelner Mensch und warst vorher schlecht. Und da diese Kurve hinzukriegen, dass das, was sie 50 Jahre lang gemacht haben, nichts Schlechtes ist, aber jetzt halt was anders gemacht werden muss, weil sich die Welt da draußen ändert, wir vor unglaublich großen Krisen stehen und einfach Dinge anders machen müssen. Und das ist so die größte Herausforderung, dieses Mindset reinzubringen.
Hat man als sag ich jetzt mal, im Tandem arbeitende Chief Digital Officer ausreichend Hausmacht, um das mit Nachdruck verändern zu können bei so Firmen. Weil ich denke mir immer so, CDOs, die sind da irgendwo in so Firmen häufig angesiedelt, haben aber ein kleines Team, haben meistens keine Umsatzverantwortung, haben dann per se schon mal wenig so Kraft. Und wenn man dann noch nicht jetzt seit Jahren dabei ist und da jetzt irgendwie reingewachsen ist, wenn man von außen kommt, in Part-Time, dann wird man da so ein bisschen an die Wand gedrückt. Stelle ich mir so ein bisschen immer vor.
Ja, gut, so würde ich es mir auch von außen vorstellen. Den ersten Teil kann ich nicht bestätigen. Diesen zweiten Teil, dass du schon dann gegen Widerstände stößt, was jetzt nicht unbedingt mit der CDO-Rolle zu tun hat, sondern eher, wir kommen nicht aus diesem Business, dann gesagt zu kriegen, naja, aber du musst, um mir was sagen zu können, erstmal verstehen, wie unser Business läuft. Das ist schon was, womit wir zu tun haben, natürlich. Klar.
Was, ich meine, es wurden wir ja angekündigt als New Work Tandem in unserem Fall jetzt hier. Das sind wir nur bedingt. Ich habe ja da gerade schon so ein bisschen einen abgebrochenen, vernünftigen T-Shirt-Titel zu finden. Gibt es denn jetzt noch andere Erfahrungen, die du ja gemacht hast, die man sagt, die kann man vielleicht oder die sind so die Quick Wins, die du weitervermitteln kannst, wenn du irgendwie jetzt in Beiräte gehst, wenn du auf Firmen drauf guckst, Investments machst du ab und zu in den Digitalfirmen, wo du sagst, das ist so das Erste, was ich häufig sehe, worauf ich achte, was wichtig ist, egal ob bei jungen Firmen oder bei alten?
Also du kannst tatsächlich, wenn du so den internen Blick hast, musst du genau das, was du extern auch machst, du stellst extern den Kunden in Fokus, musst du genauso intern machen. Das heißt, die Mitarbeiterschaft in Fokus zu stellen und da das drumherum zu bauen, was du brauchst, um diese Veränderung voranzutreiben. Das heißt, jedem Mitarbeiter muss klar sein, was ist die Vision, wo will die Unternehmung hin? Die Strategien auf dem Weg zur Erreichung dieser Vision müssen jedem Einzelnen klar sein. Und in welchem Wertekonstrukt arbeiten wir hier zusammen? Das heißt, wie sieht der ganze Rahmen für so eine Unternehmung überhaupt aus? Und diese
Aber braucht
diese
man wirklich eine Vision?
Also natürlich braucht man eine Vision, weil die Menschen wollen wissen, wofür stehen wir hier eigentlich? Wofür mache ich das die ganze Zeit?
Werte verstehe ich, dass man sagt, wie wollen wir miteinander arbeiten? Das ist ja, aber Vision zum Beispiel. Also ich meine, dann höre ich dann mal so alle sagen, wir wollen jetzt der Marktführer werden, wir wollen jetzt den Umsatz steigern. Das ist ja nicht ausreichend, das ist ja nicht, was du meinst, ne?
Nee, genau. Also Edding hat die Vision, Pioneer on Purpose zu sein. Das bedeutet, immer die Ersten zu sein und das Ganze in einem sehr wertegetriebenen,
Pioneer of Purpose.
Pioneer on Purpose, on genau. Purpose. Sehr, sehr nachhaltig zu denken und der Gesellschaft was zurückzugeben zu dem, was sie halt nehmen. Also da spielt Net Positive eine große Rolle, aber eben auch das ganze Thema Consumer Centricity und Menschen, die bei einer Unternehmung anfangen wollen zu arbeiten, die wollen wissen, wofür steht diese Unternehmung? Was ist eigentlich mein Teil? Warum laufe ich diesen ganzen Weg mit?
Also, meinst du wirklich, dass
das so... meine ich total. Also
Das ist ein Claim. Pioneer on Purpose. Mhm. Es ist ja auch schon, sagen wir mal, so hart an so Buzzwords dran, zumindest.
Wirklich. Also Purpose, klar. Purpose ist so ein Buzzword. Was heißt das eigentlich? Aber der Pionier zu sein und die Ersten zu sein, die Dinge überwinden, die Dinge ausprobieren, die Dinge aber auch scheitern lassen, das ist doch genau das Spannende.
Und das, okay.
Also vielleicht ist es auch so dieser Kontext, in dem du dich bewegst. Also wenn du dir die Papier-Schreibwarenbranche anguckst und da so die Konkurrenz siehst von Faber-Castell, Stabilo, was machen die eigentlich alle? Vielleicht ist es dann auch dieser Vergleich, dass es in dieser Branche schon Edding als sehr, sehr innovativ gilt. Ja. Du darfst aber den Fehler nicht machen, dich mit deiner Branche zu vergleichen, sondern musst halt gucken, wo sind die anderen? Wo willst du eigentlich in andere oder zu einem Mindset von anderen Branchen, dass du da nicht einfach stehen bleibst. Aber das ist natürlich so ein einfacher Blick darauf.
Ja, das ist wahrscheinlich genau der Grund, warum ich überrascht bin, weil bei mir in der Gründer- oder Digitalszene häufig, da geht es ja erstmal darum, irgendwie am Leben zu bleiben und die Firma zu expandieren. Und da muss man die Leute irgendwie sagen, mach dir mal, lass ein Purpose, wir verdienen jetzt mal Geld und hör mal auf, irgendwie hier Geld zu verbrennen. Das ist meistens schon ausreichend und naheliegend, aber ist natürlich dann auch vielleicht nicht sehr langfristig oder hoffentlich nicht. Okay, also ich verstehe das. Man kann dir auf dem Weg folgen, wenn man irgendwie dich überall abonniert. Kommt nochmal ein zweites Buch?
Nee.
Nein.
Nee, das Level ist durchgespielt. Ich meine, 20 Wochen Spiel, Bestseller. Also,
Wollte ich gerade sagen, dann sind doch jetzt die Verlage und wollen doch jetzt ein zweites Ding. Also, sie wollen doch jetzt irgendwie.
Ja, die Verlage kam schon immer. Also, ich habe schon immer Buchanfragen gekriegt und Frenzy, willst du nicht mal mit 32 deine Biografie schreiben? Nee, also nein. Das Level ist erstmal durchgespielt. Ich mache jetzt erstmal Edding und mache so den Fokus auf dieses Unternehmen voranzubringen.
Wie viele Jahre denkst du so nach? Also wie viele Jahre Edding hast du so jetzt für dich geplant? Sind es denn jetzt 2, 3, der nächste Vertragsende? Oder kannst du dir jetzt vorstellen, wirklich da jetzt heimisch zu werden in Ahrensburg und das jetzt irgendwie...
Oh, das konnte ich noch nie sagen, weiß ich nicht. Aber ich denke so jetzt in den nächsten 3, 4 Jahren. Und das ist für mich schon extrem lange Denke. Also wo ich noch nicht mal weiß, wie mein nächster Monat aussieht. Also.
Aber gibt es denn noch irgendwas, sogar ganz am Ende, was du dir noch vorstellst? So Bucketlist, berufliche Bucketlist von dir? Was will ich noch erreichen? Jetzt hast du ja irgendwie Firma verkauft. Vorstand bei einem mittelständischen Unternehmen, Aufsichtsrätin, also eigentlich ist es so, Joe Kaeser hat dafür 70 Jahre gebraucht, hast du jetzt alles fertig. gibt es da irgendwas, was zu erreichen ist in der Berufswelt? Oder ist
ich wollte ja nie irgendwie Aufsichtsrätin werden oder Gründerin, das war alles nie irgendwie geplant, deswegen setze ich mir nicht solche Ziele oder habe eine Bucketlist, was ich beruflich noch machen will, sondern ich finde es wichtig zu sehen, was sind so für Chancen auf dem Weg, welche Chancen kann ich nehmen und dafür offen zu bleiben. Ich brauche dieses ganze Zielsetzungsding überhaupt nicht.
Bis 67 ist der Plan?
Keine Ahnung, wenn es mir Spaß macht, natürlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, nicht zu arbeiten. Das kann ich sagen.
Okay. Gut, alles klar. Vielen Dank.
Danke dir.